Ich lese aus Johannes, Kapitel 1, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer mit zwei seiner Jünger wieder dort. Als Jesus vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte: Seht doch, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie: Was wollt ihr? Sie antworteten: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf: Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit ihm und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist eine Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete: Glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm: Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm herabsteigen.
Jesus mehr als ein Rabbi. Jesus sucht sich sein Team aus. Er stellt sich sein Team zusammen. Er beruft Menschen in seine Nachfolge hinein. Und es beginnt damit, dass jemand, der vor ihm da ist, über ihn spricht: Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ruft die Menschen zur Umkehr auf. Sagt: Kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen im Jordan zur Vergebung eurer Sünden. Und Menschen folgen diesem Ruf. Und Johannes hat Jünger, die bei ihm sind, die von ihm lernen, die ihn beobachten. Und das sind Andreas und Johannes. Diese beiden sind mit ihm unterwegs und sie hören davon, wie Johannes der Täufer spricht über Jesus, was er über ihn zu sagen hat. Er sagt: Jesus oder der kommt, ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir kennen den Begriff Unschuldslamm. Jesus, unschuldig, nimmt die Schuld der Welt wie ein Lamm auf sich. Er sagt: Nach mir kommt einer, der schon vor mir da war, der eine ganz andere Existenz als ich hat. Und als er Jesus sieht, wie er sich von ihm taufen lässt, da sieht er den Himmel sich öffnen und den Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herabkommen. Und Johannes sagt: Ich taufe mit Wasser, der nach mir kommt, der wird mit Heiligem Geist taufen. Das ist das Novum dabei. Also vorher Umkehr, Taufe, Vergebung haben wir. Aber der nach mir kommt, der wird mit Heiligem Geist euch taufen. Er ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Diese Gedanken kennen die Jünger von Johannes. Sie hören sie, er spricht darüber. Die ganze Zeit bereitet Johannes der Täufer den Weg vor für den, der kommen soll. Und dann kommt Jesus. Jesus kommt und Johannes der Täufer sieht ihn und sagt: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger von ihm hören das. Und was machen sie? Sie bleiben nicht bei Johannes dem Täufer, sondern sie schließen sich Jesus an. Johannes war ein krasser Typ. Der hat einen Kamelhaarmantel an, der isst Honig und Heuschrecken. Der hat eine Botschaft, Menschen kommen Scharen zu ihm. Aber als Jesus von Nazareth kommt und Johannes sagt: Hey Leute, das ist das Lamm Gottes, das ist der, auf den ich hinweise, da hält es Johannes und Andreas nicht länger bei ihm. Sie wollen diesen neuen Rabbi, diesen Jesus kennenlernen. Sie wechseln in sein Team. Und sie wollen seine Kontaktdaten. Wo wohnst du, Jesus? Hey, wir wollen den Kontakt zu dir behalten. Und sie sprechen ihn als Rabbi an, als Lehrer. Wir möchten deine Schüler sein. Andreas muss sofort seinem Bruder Simon davon erzählen. Und das ist ganz spannend, wenn man sich die Jünger mal ein bisschen anguckt, was steht über die in der Bibel, über manche ein bisschen mehr, wie Petrus, über andere ganz wenig. Über Andreas gibt es auch ein paar Geschichten. Und Andreas, das ist so vom Charakter her ein Verbindungsmann. Ein Verbindungsmann, der Menschen zu anderen Menschen bringt, vornehmlich zu Jesus. Und als er hört, hey, wir haben den Messias gefunden, wir wissen jetzt, wer das Lamm Gottes ist und wir wissen, wo er wohnt, da schleppt er sofort seinen Bruder Simon mit dahin. Hey Simon, Petrus, wir haben den gefunden, auf den alle warten. Wir haben den Messias gefunden, den Christus, den Gesalbten, den König von Israel. Andreas bringt Petrus zu Jesus. Komm mit! Und Andreas bringt griechischsprachige Juden später zu Jesus. Er stellt den Kontakt her. Und er schleppt auch einen kleinen Jungen an, der 5 Brote und 2 Fische hat, als 5000 Leute und mehr satt zu kriegen sind. Und sagt zu Jesus: Hier, ich habe hier jemanden, der hat ein bisschen was. Vielleicht kannst du damit was machen. Das ist so ein Andreas-Typ, der andauernd Leute anschleppt und sie nicht an sich bindet, sondern zu Jesus bringt. Vielleicht bist auch du so ein Andreas. Wir haben Andreas da hinten sitzen, der heißt auch so mit Namen. Vielleicht heißt du ganz anders und bist trotzdem so ein Andreas, der Menschen zu Jesus bringt. Und vielleicht weißt du davon noch gar nichts, aber Gott hat diese Gabe nicht hineingelegt. Und wisst ihr was? Wir brauchen mehr Andreasse. Menschen, die Menschen zu Jesus bringen. Und überleg doch mal, wo kann ich auch ein Andreas sein? Wer ist eigentlich in meinem Umfeld, den ich etwas näher an Jesus heranbringen kann? Frag doch mal Gott, wen er dir aufs Herz legt, wen du näher zu Jesus bringen sollst. Und vielleicht sagst du, da müsste ich die Bibel besser kennen. Da müsste ich selber enger an Jesus dran sein. Ich habe doch gerade schon wieder ziemlich einen Mist gebaut. Das ist ja das Spannende bei diesem Andreas, der weiß noch gar nicht so viel. Also Johannes, der Täufer, hat ihm viel erzählt, aber so viel weiß er noch gar nicht über diesen Jesus. Und trotzdem schleppt er seinen Bruder Simon hin, weil er merkt, dieser Jesus ist jemand Besonderes. Egal, wo du mit Jesus stehst, du kannst Menschen zu Jesus bringen. Andreas geht es nicht darum, dass die Menschen ihn kennenlernen, ihn toll finden. Ihm geht es darum, dass sie den kennenlernen, den er gefunden hat, den Messias. Das ist Andreas. Weiter geht es mit Philippus. Andreas, der Verbindungsmann, Philippus, der Realist. Nach Johannes, Andreas und Simon Petrus ist er an der Reihe. Und er ist der Erste, der direkt von Jesus angesprochen wird. Die anderen wenden sich an Jesus, sprechen als Rabbi an, sind da im Gespräch. Philippus macht das nicht und das ist Jesus, der ihn anspricht und sagt: Komm, folg mir nach. Jesus fordert ihn auf, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Und vielleicht braucht er das. Genau diesen Zuspruch, dass Jesus ihn in seinem Team haben will, dass er sich nicht selbst angeboten hat, sondern dass dieser Rabbi, dieser Messias ihn berufen hat. Wenn wir weiterlesen über Philippus in den Evangelien, dann ist er jemand, der auf die Fragen von Jesus ausweicht, als er merkt, oh, Jesus fordert was von mir und ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe gar nicht so den Glauben wie vielleicht andere. Und er ist so der Realist, als es um 5 Brote und 2 Fische geht. Viel zu wenig, als Jesus sagt, was sollen wir machen? Wir sollen die zu essen bekommen. Und wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Das ist ja nichts. Das reicht niemals. Vielleicht bist du auch ein Philippus, der manchmal, so wenn es darauf ankommt, zu glauben und großen Glauben, große Erwartungen zu haben, die Fakten sieht und denkt, das geht doch gar nicht. Und das Schöne ist, dass Jesus genauso jemand in seinem Team haben will. Jesus beruft dich, so wie er Philippus berufen hat. Er will dich dabei haben, unabhängig davon, ob du der große Glaubensmann bist, der sich alles vorstellen kann, die große Glaubensfrau, für die nichts unmöglich ist, oder ob du sagst, da habe ich ein paar Fragen, Jesus. Da tue ich mich mit schwer. Jesus sagt, gut, sei dabei, sei in meinem Team. Wir gehen weiter, ein nächster Jünger. Nathanael. Das ist meine Lieblingsszene, meine Lieblingsperson, wie sie da geschrieben ist. Nathanael ist für mich so ein bisschen der Kritiker, auch ein bisschen der Gelehrte. Philippus berichtet ihm: Hey Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Ich stelle mir vor, Nathanael, der springt auf, saß vor unterm Feigenbaum, ist völlig außer sich. Was? Ihr habt ihn gefunden? Den großen Propheten, den Messias? Wo ist er? Ich muss ihn sofort kennenlernen. Wer ist das? Zeig ihn mir bitte. Und dann macht aber Philippus den Fehler und erzählt weiter: Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Enttäuschung bei Nathanael. Das klang doch so gut, die Hoffnung war groß. Jetzt endlich sehen wir den Messias. Und dann Jesus, ja, den habe ich schon mal von gehört. Ach, das ist der Sohn von Josef. Ja gut, wer ist das schon? Aus Nazareth. Und dann dieses, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Philippus, ich bin der Gelehrte und es war ein netter Versuch von dir gewesen. Ich bin nicht darauf reingefallen. Wenn er aus Nazareth kommt, kann er nicht der Messias sein. Was macht Philippus? Steigt er in eine theologische Diskussion ein, um zu begründen, wer Jesus ist und dass er der Messias ist? Nein. Was macht er? Er sagt, komm und sieh. Das ist auch eine Missionsstrategie. Komm und sieh. Er maßt sich nicht an, mit Nathanael in die Diskussion zu gehen. Vielleicht kann er es auch gar nicht so gut, aber er kann etwas sagen. Mach dir selbst ein Bild. Lern diesen Jesus kennen, dem wir begegnet sind, und verpass ihn nicht, egal was du in deinen Gedanken über ihn und seine Herkunft denkst. Sieh nicht in deine schlauen Bücher, sieh eine Person an und dann kannst du immer noch entscheiden, was du von ihm hältst. Wie erlebe ich denn persönlich Jesus? Ich weiß viel über Jesus, ich kann darüber diskutieren, ich kann Texte lesen. Aber was ist mit meiner persönlichen Begegnung? Wie erfahre ich Jesus? Wo merke ich, boah, der ist da, der trägt mich? Was ist das bei dir, wo du sagst, das ist so eine persönliche Erfahrung, die ich mit Jesus habe? Und die kann ich auch weitergeben. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Das ist ein wahrer Israelit. Du bist ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragt ihn Nathanael, und das ist meine Lieblingsszene: Woher kennst du mich? Ist nicht cool? Stell dir das mal vor, du wirst über den grünen Klee gelobt, was für ein toller Mensch du bist, jemand ganz Fremdes, dann, ja, ich merke, du kennst mich richtig gut. Du weißt echt, was ich so drauf habe. Endlich kriegt das mal jemand mit, wie ich bin. Woher kennst du mich? Ein wahrer Israelit, ein aufrichtiger Mann, das trifft auf mich zu, sagt Nathanael. Er fühlt sich von Jesus gekannt. Da entsteht eine Beziehung zwischen ihm und diesem Rabbi, wo er sich fragt, woher kommt der und kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Wie denkst du über Jesus? Was sind deine Gedanken? Und wie denkt er über dich? Stell dir mal die Frage, Wie denkt Jesus eigentlich über mich? Was mag er von mir halten? Was über mich sagen? Ich glaube, Jesus freut sich, wenn er an dich denkt. Er sieht deinen Wert, dein Wesen. Ja, er kennt auch alles, was nicht so gut läuft. Aber offenbar ist es kein Problem für ihn, trotzdem für dich zu sterben und alles auf sich zu nehmen, was da zwischen dir und Gott steht. Da muss er dich ziemlich lieb haben. Zu Nathanael sagt Jesus: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Durch diese Berufung von Nathanael führt uns dieses Wort sehen. Zuerst der Philippus, der sagt: Nathanael, denk nicht so viel nach, sondern komm und sieh selbst. Komm und sieh. Und dann ist der Jesus, der sagt: Lieber Nathanael, ich habe dich gesehen, lange bevor du mich gesehen hast. Lange bevor du überhaupt von mir wusstest, habe ich dich im Blick gehabt. Und später sagt Jesus zu ihm: Nathanael, du hast einen großen Glauben und du wirst noch viel Größeres sehen. Komm und sieh, entdecke mich, entdecke Jesus, entdecke den Messias. Ich habe dich gesehen, das sagt Jesus über Nathanael, und du wirst noch mehr sehen. Nathanael hat theologische Anfragen an Jesus. Es geht zuerst darum, wie er Jesus sieht, was er von ihm hält. Aber weder Philippus noch Jesus gehen an dieser Stelle darauf ein. Und Jesus macht nicht deutlich, worum es geht, dass es wie Nathanael ihn sieht. Sondern Jesus macht deutlich: Ich habe dich gesehen und ich kenne dich. Und es ist nicht dein erster Schritt auf mich zu, sondern ich bin längst schon einen Schritt auf dich zugegangen. Ich habe dich gesehen. Und so einfach diese Worte klingen, so unspektakulär, so tief treffen sie Nathanael. Jesus scheint selbst ein Stück weit verwundert, überrascht zu sein über Nathanael. Weil ich dir gesagt habe, du sitzt unter dem Feigenbaum, hast du so eine Erkenntnis über mich, du wirst noch viel Größeres sehen. Ich sehe dich als aufrichtigen Mann, aber ich sehe dich, Nathanael, auch als Person, die unter dem Feigenbaum sitzt. Ich weiß, wie es dir geht, wo du lebst, was dich bewegt, wo du dich aufhältst. Und ich bin da und ich bin für dich. Vor einigen Jahren war ich bei einem Gottesdienst, Lobpreisabend, Flanders heißt der, mit Henry zusammen. Und ich hatte gerade eine Glaubenskrise, war mit Gott so am Ringen und mit der Bibel und wie ist das mit Gottes Wort und was stimmt nicht. Und das ist gar nicht so leicht. Wenn man Pastor ist, ist es immer nicht leicht. Aber irgendwie, wenn man dann vorne steht, dann ist es nochmal so, ich habe selber so wie Zweifel und was mache ich damit? Dann war ich bei diesem Lobpreisabend und da war ein Prediger und ich dachte, den nehme ich mal genau unter die Lupe. Was predigt er, was erzählt er? Legt er vernünftig aus, die Bibel? Meine Bibel dabei gehabt, Elberfelder Bibel, schön nochmal am Gucken mitgehen. War die ganze Zeit dabei, ihn zu überprüfen, ob denn das alles korrekt ist und ob er vernünftig predigt. Und während ich die ganze Zeit dabei war, merkte ich gar nicht, dass Gott mir gerade etwas sagen will. Und irgendwann checkte ich dann, im Laufe der Predigt, die ganze Zeit über Thomas ging, mit seinen Zweifeln, dass ich gemeint bin. Und dass Gott mich sieht mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen, meinen Sorgen und dass er da ist. Und da ging es so ein bisschen vielleicht wie dem Nathanael, der sich so viel Gedanken macht, theologisch nachdenkt und überprüft und überlegt und auf einmal merkt: Du meinst ja mich, Gott. Du siehst ja mich in meiner Situation und du sprichst mich an. Und da war es mal dran, die Bibel zur Seite zu legen und zu hören: Gott, was willst du mir denn sagen? Nach vorne zu gehen, für mich beten zu lassen, ging noch weiter nach vorne. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe ganz verpasst zu hören, was Gott mir eigentlich sagen möchte, weil ich mit so vielen anderen Dingen, mit der Bibel beschäftigt war, mit dem Prediger, was er sagt. Und ich möchte dich ermutigen, dich immer zu fragen, auch in jedem Gottesdienst: Gott, was möchtest du mir heute sagen? Egal, wer da vorne steht, ob er die Nase gerade passt oder nicht, ob das langweilig oder interessant ist. Gott, was hast du heute für mich? Wo siehst du mich gerade und was möchtest du mir sagen? Nathanael begreift, wen er da vor sich hat. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und dann Rabbi, Lehrer, Sohn Gottes, König von Israels. Das ist auf einmal ein ganz anderes Wording von Nathanael. Eine ganz andere Ansprache, nach diesem Jesus begegnet ist, der ihn zuerst gesehen hat. Wann immer wir meinen, wir haben den ersten Schritt gemacht, wir hätten uns zuerst Gott zugewendet, sind wir auf dem Holzweg, denn er hatte dich längst im Blick gehabt. Dich längst gesehen, dort wo du bist. Sich Gott zuzuwenden, ist immer eine Reaktion darauf, dass Gott sich dir bereits zugewandt hat. Vier Personen, es gibt noch weitere aus der Jüngerschaft von Jesus. Andreas, der Verbindungsmann. Menschen zu Jesus bringen, Menschen auf Jesus hinweisen. Philippus, der Realist. Na, 5 Brote und 2 Fische, wie soll es niemals reichen, Jesus? Du gehörst in mein Team. Nathanael, der Kritiker, ein bisschen Theologe, auf einmal ganz persönlich getroffen. Und noch viele weitere, ganz unterschiedliche Männer und Frauen beruft Jesus in sein Team und er beruft dich in sein Team, egal ob du dich unter diesen dreien wiederfindest oder weitere Beispiele brauchst. Jesus will dich und er sieht dich. Andreas darf Jesus sehen. Den Menschen, von dem der Täufer Johannes die ganze Zeit sprach. Und er kann nicht anders, als sich von Johannes zu lösen und sich bei Jesus einzuklinken. Und da will ich dir mal sagen, es ist wichtig, dass du nicht, wir brauchen Vorbilder, Leiter, aber dass wir nicht bei ihnen eingeklinkt sind, sondern dass wir bei Jesus eingeklinkt sind. Ich habe vor vielen Jahren mal so eine Illustration gehabt und das ist nicht mein Headset, was hier hängt, sondern da sind so 2 Karabiner dran. Und die Frage ist, wo bin ich eingeklinkt? An wen mache ich mich fest? Woran hänge ich? Und wenn ich diese Geschichte lese, dann merke ich da ganz viel davon, dass Menschen sich bei Jesus einklinken sollen. Dass sie sich nicht bei dem besten Prediger einklinken sollen, dem tollen Johannes, dem Täufer, sondern sie sollen sich bei Jesus selbst einklinken. Und Philippus, der bringt jemanden zu Jesus. Und Andreas, der bringt jemanden zu Jesus, damit er sich bei Jesus einklinkt. Wo bin ich eingeklinkt? An wen hänge ich, an wen hängt mein Glauben? Andreas belässt es sich dabei, Petrus von Jesus zu erzählen oder sagt nicht, hey Petrus, geh du mal fischen, dann kannst du meinen Missionstrip finanzieren. Sondern er sagt, hey komm mit, du musst auch da eingeklinkt sein, du musst den persönlich kennenlernen. Wo bin ich eingeklinkt? Nur bei meinen geistlichen Leitern, Leiterinnen? Dann falle ich, wenn sie fallen. Ich muss bei Jesus eingeklinkt sein. Ich habe hier ein Band aufgehangen und das macht das deutlich. Zack. Mehr ist es nicht. Kostet nichts, kostet dich alles, bei Jesus eingeklinkt zu sein. Jetzt brauche ich noch mal eine zweite Person als Unterstützung hier. Haben wir noch jemanden, der sich traut, außer meiner Tochter? Silke. Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich will es mal demonstrieren. Kannst du das irgendwo bei dir befestigen? Also Silke findet mich super toll als Pastor. Sie liebt meine Predigten, meine Worte geben ihr alles, stärken ihren Glauben. Wenn ich für sie bete, ist es, als wenn der Himmel offen steht. Und sie hängt an meinen Lippen und hört meine Worte und muss alles mitbekommen. Und ich hänge ja auch hier an Jesus dran. Es ist ja nicht, dass ich irgendjemand bin, der keinen Kontakt zu Gott hat. Das merkt man ja auch. Aber wie ich es gerade gesagt habe, wenn wir nur an Menschen hängen und diese Menschen selber irgendwie Probleme haben, mal Zweifel haben, fallen, dann hat Silke jetzt gar keinen Kontakt mehr zu Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht nur an Menschen hängst, sondern dass du dich bei Jesus einklingst. Mach das mal. Bei Jesus ist eine Menge Platz. Und nimm das mal mit, dieses Bild, und frag dich mal so die Woche, woran hänge ich? Welche Dinge sind mir wichtig? Und hänge ich an Jesus? Oder wie Erik sagte, frag Situationen, was Jesus möchte und was ich dazu beitragen kann. Oder gibt es etwas anderes, wo ich dran hänge? Danke, Silke. Das darfst du behalten. Und alle anderen, die auch sowas haben möchten, vorne ist ein Tisch. Und dort könnt ihr euch nachher auch so einen Doppelhering basteln mit einem Band dazwischen. Und das so als Erinnerung mitnehmen, so für die Woche, wo bin ich eingeklinkt? Und wo kann ich mich bei Jesus einklinken? Bei Jesus einklinken, wie geht das konkret? Also man kann sich nachher da anklinken, kann man machen. Du könntest auch mit Jesus reden. Zum Beispiel in einem Gebet: Jesus, du siehst mich und ich möchte in deinem Team sein. Ich will von dir lernen, erleben, wie du bist. Verstehen, was es bedeutet, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Wir können mit Jesus sprechen, er hört uns. Du kannst für dich beten lassen im Anschluss an den Gottesdienst. Wir haben gerade eine Reihe des Johannesevangeliums und einen Bibelleseplan. Mein Drucker ist wie eskaliert, mit rosa Streifen, das war ich nicht. Aber er fand das toll. Wo wir mal in 49 Tagen das Johannesevangelium lesen wollen. Und da können wir Jesus beobachten, merken, wie ist er, was ist ihm wichtig, was sind seine Prioritäten und wo spricht mich das persönlich an. Unsere Kleingruppen starten jetzt. Mit Menschen in Austausch kommen, wie erlebst du das denn? Manchmal ist der Jesus in dem anderen ihm stärker als der Jesus in mir, weil ich das brauche, dass jemand anderes mir was zuspricht. Wir können Abendmahl feiern, Jesus begegnen darin, dass er sich für uns hingegeben hat. Und wenn du es praktisch machst, kannst du dir ein Karabiner-Set basteln und überlegen, wo bin ich denn eingeklinkt und wo nicht. Ich möchte beten und dann singen wir ein Lied, was mir gewünscht hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das trifft es so, was wir heute gehört haben, was wir in dieser Geschichte sehen, dass Gott jemand ist, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der weiß, wo ich stehe. Danke, Jesus, dass du Menschen in dein Team berufst, Menschen, die nicht perfekt sind, Menschen, die Zweifel haben, Menschen, die fallen, Menschen, die sauer werden, die traurig sind. Du willst mich, du willst jeden Einzelnen hier in deinem Team dabei haben. Danke, Jesus, dass wir nicht nur etwas über dich wissen können, sondern dass wir dich erleben können, weil du real bist. Du bist durch deinen Geist unter uns gegenwärtig und du sprichst heute vielleicht anders als zu den Jüngern, aber wir können dich wahrnehmen. Du siehst, wo jeder Einzelne steht, du siehst, wo wir uns abhängig gemacht haben von Dingen, die uns von dir wegziehen, anstatt sie bei uns bei dir zu halten. Ich bitte dich, dass du es in dieser Woche deutlich machst, wo wir eingeklinkt sind. Und Jesus, es ist so wunderbar, dass du uns immer wieder einlädst, uns bei dir einzuklinken und dass du keine Vorwürfe machst, wenn wir gemerkt haben, da war was nicht ganz gut gewesen für uns. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Amen.